Heute ist Mittwoch, der 5.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst geht es um die Bundesregierung und ihre Vorbereitungen für eine mögliche Rückkehr des Zivildienstes. Danach schauen wir in den Innenausschuss des Bundestages. Dort wurde über die Sicherheitslage nach dem Anschlag auf den Berliner CSD diskutiert. Ja, weiter geht es dann noch in die USA, wo zahlreiche Bundesstaaten juristisch gegen die neuen Zölle von Präsident Donald Trump vorgehen. Zum Schluss wie immer die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
Ihr Lieben, immer noch ganz liebe Grüße hier aus der Schweiz vom Luganer See. Ich bin jetzt seit einigen Wochen schon hier und ihr wisst es, manchmal gibt es hier einen anderen Ton, vielleicht ein paar Zwischengeräusche, lachende oder auch weinende Kinder, ein bisschen Wassergeräusche, mal ein Boot, das vorbeifährt. Das gehört alles dazu, weil ich mein Podcaststudio eben nicht mitnehmen konnte. Aber ich finde, das macht es vielleicht umso schöner, dass wir den Podcast von überall aufnehmen können. Und wir gehen direkt rein in die Themen. Wir beginnen mit den Plänen der Bundesregierung. Die arbeitet derzeit an den rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für einen neuen Zivildienst. Damit schafft sie vorsorglich die Grundlage für den Fall, dass die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wird. Seit Beginn dieses Jahres gibt es bereits einen neuen Wehrdienst. Dieser sieht eine verpflichtende Erfassung und Musterung für junge Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 vor. Das Ziel ist es, durch dieses Verfahren mehrere Freiwillige für die Bundeswehr zu gewinnen. Der Hintergrund dieser Maßnahme ist die veränderte Sicherheitslage durch die Bedrohung aus Russland und neue Zielvorgaben der NATO. Sollten die personellen Ziele der Truppe nicht erreicht werden, kann der Bundestag eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen. Ja, in diesem Zusammenhang hat das Familienministerium in den letzten Monaten eine Umfrage unter 23 großen Verbänden und Organisationen durchgeführt. Dabei wurde geklärt, wie viele Plätze diese für WehrdienstverweigerInnen bereitstellen könnten. Nach Angaben des Ministeriums haben 22 der 23 Verbände signalisiert, dass sie grundsätzlich dazu bereit wären. Das Ministerium betonte, dass es aktuell zwar keinen Zivildienst gebe, da keine Wehrpflicht bestehe, man müsse jedoch vorbereitet sein, um im Bedarfsfall sofort handlungsfähig zu sein. Die detaillierten Pläne für einen modernen Zivildienst sollen nach der parlamentarischen Sommerpause offiziell vorgestellt werden. Unterstützung kommt von der Unionsfraktion im Bundestag. Der Fraktionsvorsitzende Thorsten Frey bezeichnete die Vorsorgemaßnahmen als sinnvoll. Ja, auch wenn es in der Debatte um die Wehrpflicht momentan keinen neuen Stand gäbe, müsse man auf schnelle Entscheidungen vorbereitet sein. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die den Kriegsdienst verweigern, deutlich an. Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits über 5.800 Anträge gestellt. Im gesamten Jahr 2025 waren es weniger als 4.000 Anträge. Viele junge Menschen stehen einer möglichen Wehrpflicht kritisch gegenüber, was sich auch in bundesweiten Demonstrationen von SchülerInnen zeigt. Wir bleiben in Deutschland. Dort kamen gestern hochrangige VertreterInnen der Sicherheitsbehörden und der Politik zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass war der islamistische Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day in Berlin. Bei dem Angriff am 25. Juli tötete der Täter eine Frau und verletzte 31 weitere Personen. Der 21-jährige Attentäter Abdul B. wurde kurz nach der Tat von der Polizei erschossen. Inzwischen ist bekannt, dass die Behörden den Mann bereits seit Jahren als islamistischen Gefährder und Hochrisikoperson eingestuft hatten. Er war jedoch trotz einer früheren Verurteilung nicht in Haft. Die zentrale Frage der Sitzung war, warum der Anschlag trotz dieser Erkenntnisse nicht verhindert wurde. Die Linksfraktion und die Grünen hatten die Sondersitzung beantragt, um das Vorgehen der Behörden lückenlos aufzuklären. Clara Bünger, die innenpolitische Sprecherin der Linken, forderte im Vorfeld klare Antworten von der Bundesregierung. Sie kritisierte vor allem, dass die als gefährlich eingestufte Person nicht stärker überwacht worden sei. Zudem müsse geklärt werden, ob alle relevanten Informationen zwischen dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und den zuständigen Gerichten korrekt ausgetauscht wurden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat als Reaktion auf die Tat bereits Verschärfungen der Sicherheitsgesetze vorgeschlagen. Er fordert unter anderem die flächendeckende Überwachung von GefährderInnen mit elektronischen Fußfesseln sowie eine Ausweitung der Präventivhaft. Ja, auch eine Verschärfung des Jugendstrafrechts wird diskutiert. Unterstützung bekommt er von Unionsfraktionschef Thorsten Frey. Er fordert, dass die neuen Gesetze schnell umgesetzt werden. Die Opposition warnt dagegen vor vorschnellen Gesetzesänderungen. Clara Bünger kritisiert zum Beispiel den Vorschlag, DoppelstaatlerInnen in bestimmten Fällen die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Im konkreten Fall sei das aus ihrer Sicht nicht passend, weil der Täter ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besessen habe. Ja, sie ist auch der Meinung, dass die bestehenden rechtlichen Mittel ausgereicht hätten, wenn sie konsequent genutzt worden wären. Der Täter habe unter Vorbewährung gestanden, daher hätte das Gericht bei einer korrekten Gefährdungseinschätzung diese aufheben und ihn in Haft nehmen können. Auch der Grünen-Politiker Konstantins von Notz fordert eine genaue Aufarbeitung der Abläufe. Er verlangt eine Zeitleiste der behördlichen Entscheidungen und fragt, warum die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern vor der Tat nicht besser funktioniert habe. Wir schauen in die USA. Dort hat sich eine Koalition aus 25 Bundesstaaten zusammengeschlossen, um gerichtlich gegen die neue Zollpolitik von Präsident Trump vorzugehen. Ende Juli hatte Trump neue Importzölle in Höhe von 10-12,5% verhängt. Davon sind rund 60 Handelspartner betroffen, darunter auch die Mitgliedstaaten der EU. Die US-Regierung begründet den Schritt damit, dass diese Länder nicht ausreichend gegen Zwangsarbeit in ihren Lieferketten vorgehen. Damit wolle sie gegen Handelspraktiken vorgehen, die aus ihrer Sicht die amerikanische Wirtschaft und Beschäftigte benachteiligen. Die klagenden Bundesstaaten werden alle von DemokratInnen geführt. Sie widersprechen der Begründung der US-Regierung und sehen in den Zwangsarbeitsvorwürfen einen Vorwand für eine aus ihrer Sicht unrechtmäßige Ausweitung der präsidialen Zollbefugnisse. Sie werfen der Regierung Willkür vor. Ja, und Oregons Generalstaatsanwalt Dan Rayfield warnt, dass die neuen Abgaben Familien und Kleinunternehmen zusätzlich belasten könnten. Seiner Einschätzung nach würden dadurch auch alltägliche Produkte wie Kleidung und Elektronik teurer werden. Es ist nicht der erste juristische Streit um Trumps Handelspolitik. Bereits im Februar erklärte der Supreme Court frühere Zölle für rechtswidrig, die auf Basis eines Notstandsgesetzes verhängt worden waren. Die US-Regierung wurde daraufhin zu Rückzahlungen in Milliardenhöhe verpflichtet. In der Folge verhängte Trump zunächst befristete Abgaben, die nun von den neuen dauerhaften Zöllen abgelöst wurden. Rechtsexpertinnen schätzen die Chancen der neuen Klage als offen ein. Dieses Mal stützt sich die Regierung auf den sogenannten Trade Act von 1974. Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar weitreichende Befugnisse gegen unfaire Handelspraktiken ein, es verpflichtet die Regierung aber auch, bestimmte Verfahren einzuhalten und sich mit anderen Stellen abzustimmen. Der Ausgang des Verfahrens wird davon abhängen, ob die Regierung nachweisen kann, dass sie sich an diese gesetzlichen Grenzen gehalten hat. Die politische Lage für den Präsidenten ist derweil angespannt. Aktuellen Umfragen zufolge liegt seine Zustimmungsquote nur noch bei 35%. Ein Grund dafür sind die wirtschaftlichen Sorgen der Bevölkerung. Wir brauchen Sie die Good News. Der Anteil der Menschen, die weltweit von Hunger betroffen sind, ist weiter zurückgegangen. Nach Angaben eines gemeinsamen Berichts mehrerer UN-Organisationen lag die Hungerquote im Jahr 2025 bei 7,8% der Weltbevölkerung. Damit sank sie erstmals seit der Corona-Pandemie wieder unter 8%. Insgesamt waren 2025 schätzungsweise rund 645 Millionen Menschen betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl gesunken. Auch gegenüber dem bisherigen Höchststand im Jahr 2022 zeigt sich eine Verbesserung. Die Entwicklung fällt regional unterschiedlich aus. In Asien sowie in Lateinamerika und der Karibik geht der Anteil hungernder Menschen seit mehreren Jahren zurück. Und auch für Afrika gibt es erste Anzeichen für eine positive Entwicklung, nachdem die Zahlen dort lange gestiegen waren. Und gleichzeitig bleibt Afrika die Region aber auch mit den meisten hungernden Menschen weltweit. Die aktuellen Prognosen machen Hoffnung auf weitere Fortschritte. Für das Jahr 2030 rechnen die Fachleute mit einer weiteren Verringerung der Zahl der Betroffenen. Demnach könnten dann weltweit noch etwa 510 bis 520 Millionen Menschen vom Hunger betroffen sein. Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 vollständig zu beenden, gilt nach aktuellem Stand jedoch als kaum erreichbar. Konflikte und andere Krisen könnten die Entwicklung weiterhin bremsen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.